Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt zu diesem letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Und bevor ich einsteige in unseren Predigtext, es wird heute keine Apostelgeschichte sein, das fangen wir dann wieder an im nächsten Jahr, möchte ich noch ein paar Worte sagen zu Christmas in the City vom Neuen Land, der christlichen Drogenarbeit hier in Hannover. Wir hatten ja jetzt die letzten, also vor Weihnachten bis Heiligabend, den Einsatz mit ca. 60, 65, 70, weiß jetzt nicht genau die Zahl, Daniela weiß es wahrscheinlich besser oder Reinhard, waren wir im Einsatz in Hannover unterwegs und gerade da an den Orten sind wir unterwegs gewesen, wo normalerweise ja nicht viele Menschen hingehen, wo es oft sehr finster und traurig ist, auch gerade in der Weihnachtszeit. Wir hatten davor ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten eine sehr segensreiche Zeit mit ja vielen Begegnungen. Das ist ja eine Kontaktarbeit, also Beziehungen bauen, sie einladen, ermutigen, den Ausstieg zu suchen. All diese Dinge haben wir versucht zu vermitteln. Natürlich wissen wir, dass am Ende nur Jesus wirklich frei macht. Und ja, und so haben wir die Möglichkeiten genutzt. Vielen Dank auch für eure Unterstützung im Gebet, aber auch mit den Keksen. Es waren, glaube ich, 250 Päckchen, die wir zusammengepackt haben für zum Verteilen auf der Straße. Und alles in allem, ja, eine bewahrte Zeit, denke ich. Auch Heiligabend war sehr schön, da war ich nicht dabei, da war ich ja hier. Aber da waren auch so um die 150 bis 200 Gäste zum Heiligabend im Bauwagen wie auch im Bistro unterwegs. Und es lief alles sehr harmonisch, das ist auch nicht immer selbstverständlich, ne? Und ja, wir sind sehr dankbar und Gott dankbar auch für den Einsatz. 2025 geht zu Ende. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Was sage ich euch heute? Was bewegt mich eigentlich? Oder was möchte Gott vielmehr zu uns sagen? Und ich möchte mit euch in einen Text betrachten, eigentlich ein ganzes Buch. Also nicht erschrecken, ich werde nicht überziehen. Und zwar einen kleinen Propheten. Und einige sitzen hier, oder eine sitzt zumindest hier, die wahrscheinlich weiß, welchen kleinen Propheten ich jetzt meine, die ist da gerade durchgegangen. Das ist der Prophet Habakuk. Und die eine Bibel dabei habt, könnt jetzt schon mal anfangen zu suchen. Ein kleiner Prophet zwischen Nahum, Sephania, so in der Gegend. Also das ist so eine kleine Hilfe, also einer von den kleinen Propheten. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Habakuk Kapitel 2, 1 bis 4. Und ich möchte mit euch so ein bisschen einmal reflektieren oder auch die Frage an uns heranlassen, wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie sind wir das vergangene Jahr damit umgegangen, mit Schwierigkeiten, die wir bewältigt haben oder die uns noch immer begleiten? Und ich glaube, dass jeder hier im Raum irgendwas hat, was immer noch, wo er immer noch dran ist, wo er mit kämpft, wo er mit ringt, mit Schwierigkeiten von außen, von innen, wie auch immer. Gemeindetechnisch haben wir unsere Herausforderungen und wo finden wir Hilfe? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen wollen. Und ich möchte, habt ihr ihn gefunden, Habakuk? Ja, die Bibel dabei her. Für die Handy-Leute ist es einfacher, die gehen einfach in die Suchfunktion und finden Habakuk. Aber ich möchte den Text zu Anfang lesen und dann nochmal beten. Habakuk Kapitel 2, 1 bis 4 lese ich uns vor. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird, er, Gott, und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortet mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Lass uns nochmal beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest durch dein Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Auch für das kommende Jahr, was auf uns zugeht und wir nicht wissen, was auf uns zukommen wird. Aber wir wissen, dass du treu bist und dass du da bist, dass du mit uns gehst und dass wir uns ganz auf dich verlassen dürfen. Danke auch für Habakuk, auch für ja, das Buch, was wir lernen dürfen. Bitten dich, dass du es uns öffnest in Jesu Namen. Amen. Es gibt eigentlich nicht viel über Habakuk zu sagen. Also die Bibel gibt uns nicht viel Erklärung über Habakuk, wer er war, wo er herkommt, etc. Wir wissen natürlich das Zeitfenster, in dem er sich gelebt hat. Weiß jemand, wie der Name Habakuk übersetzt heißt, was er bedeutet, dieser Name? Schon mal jemand sich damit beschäftigt, außer Daniela vielleicht? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ein Gottesumarmer, genau. Einer, der Gott umklammert. Das ist eigentlich ein schöner Name, oder? Einer, der Gott umklammert. Und ich denke, das drückt auch dieses Buch, diese drei Kapitel drücken das sehr gut aus. Er hat seine Kämpfe, seine Herausforderungen. Und da werden wir gleich drauf reinschauen, auch in den Text. Aber er ist jemand, der Gott umklammert. Und er hat Fragen an Gott. Und ich glaube, die haben wir auch alle. Und wir haben manchmal auch Zeiten in unserem Leben, wo wir Gott nicht verstehen. Kann das sein? Wenigstens einige von unter uns, oder versteht ihr alles, was so Gott tut in dieser Welt, in eurem Leben? Ich denke, er war jemand, der einige Fragen hatte an Gott, aber wir sehen auch in diesem Buch, dass er Antworten findet bei Gott. Und ich möchte mit euch so ein bisschen hindurchgehen durch dieses Buch und uns so ein bisschen ihm vorstellen. Wie ist er mit seinen Herausforderungen umgegangen? Was können wir lernen von ihm? Wo ist er uns ein Vorbild? In dieser Frage der Herausforderungen, der Schwierigkeiten im Leben. Der zentrale Vers im Habakuk, den habe ich gerade gelesen, das ist in Vers 4, in Kapitel 2. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist der zentrale Gedanke eigentlich, der in diesem Buch hervorgehoben ist. Und wenn ihr euch erinnert, den finden wir auch im Neuen Testament. Dreimal zitiert. Einmal in Römer 1, Vers 17. Da benutzt Paulus ihn darin, dass der Mensch nur gerechtfertigt werden kann durch Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch das, was wir tun, sondern es wird uns geschenkt. Ja, da ist es bezogen auf die Rettung des Menschen. In Galater 3, Vers 11 ist es ähnlich gelagert. Auch da waren die Galater ja unterwegs und haben angefangen mit Jesus und dann wollten sie es mit Werken vollenden. Und Paulus sagt auch im Galaterbrief, nein, durch Glauben bist du gerechtfertigt und darfst leben. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, die ist aber anders gelagert und die führt uns so ein bisschen auch in diesen Text hinein, nämlich in Hebräer 10, 38. Da geht es eher um die Nachfolge, Heiligung. Ja, wie bin ich mit Jesus unterwegs? Und da zitiert er auch diesen Vers, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und da ist eher der Schwerpunkt, dass nicht nur der Glaube sozusagen ist, was uns in Verbindung bringt mit Gott und wir Rettung finden, sondern es ist eigentlich der Glaube, der uns bei Gott hält und der, mit dem wir unterwegs sind, der uns zum Ziel führt. Ja, und da spricht die Bibel von Heiligung, von Veränderung, die wir alle brauchen. Und das finde ich interessant, denn das ist auch der Aspekt, der hier im Habakuk im Vordergrund steht. Und ich möchte jetzt mit euch so ein bisschen hineingehen in dieses Buch. Ich hoffe, dass ihr das schon so ein bisschen vor Augen habt. Es ist ein besonderes Buch, weil in diesem Buch finden wir, dass der Prophet eigentlich nur mit Gott redet. Er redet nicht zum Volk. Ja, wir finden hier eigentlich nur einen Dialog zwischen ihm, dem Propheten und Gott selbst. Es ist in diesem Buch auch kein Aufruf zur Umkehr, zur Buße. Denn der Hintergrund dieses Buches ist folgendermaßen, dass Gott beschlossen hat, sein Volk zu züchtigen. Die Babylonier standen vor der Tür. Es ist schon um die 612 vor Christus, wo das sich abspielt, wo Babylonier mit Nebukadnezar, die Chaldeer sozusagen, sich bereit machen, das Land in die Gefangenschaft zu führen. Das ist so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund. Und Gott offenbart sozusagen seinen Willen dem Habakuk. Und er hat damit ein Problem. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns das so vorstellen, hätten wir auch ein Problem, richtig? Richtig? Ich höre, so ein paar sind dabei. Okay, also wir gucken gleich durch die Geschichte. Das ist so der Hintergrund. Und wie gesagt, in diesem Brief, in diesem kleinen Propheten, finden wir keinen Aufruf Gottes zur Umkehr. Das ist schon erstaunlich. Gott hatte das festgelegt, er hat es in seinem Plan so verankert, und das haben wir auch gerade gelesen in unserem Text, wo er zu Habakuk sagt, schreibe die Offenbarung nieder, Vers 2, und grabe sie in Tafeln hin, damit sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet auf die bestimmte Zeit. Also Gott hat etwas festgelegt, was dem Habakuk überhaupt nicht gefiel und wo er seine Fragen hatte. Und da möchte ich mit euch einsteigen. Und es beginnt in Kapitel 1 mit einer Frage, die er an Gott stellt. Und die lesen wir in Vers 2 in Kapitel 1. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Kennen wir das in unserem Leben? Habt ihr auch schon gebetet und gerungen für etwas und Gott angefleht und scheinbar hört Gott nicht? Habt ihr das schon erlebt? Denke schon. Das haben wir alle schon erlebt. Und er sagt weiter, ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Das war sein Eindruck zumindest. Warum tust du nichts? Er klagt ein Stück weit Gott an und das ist immer gefährlich ein Stück weit. Ich denke, ich finde es schön hier in dem Dialog, den Habakuk mit Gott hat, dass Gott darauf eingeht. Er sagt nicht, nun halt mal den Ball flach hier, ich bin Gott und du bist Habakuk. Das macht er nicht. Er geht sogar darauf ein. Aber es ist immer, man muss immer, oder ich will es mal so formulieren, wenn du mit Gott rechtest oder wenn du mit Gott in Zwiegespräch gehst, musst du immer damit rechnen, dass er gewinnt. Ja, er geht zwar darauf ein, auf deine Fragen oder auch Klagen, aber am Ende hat er immer das letzte Wort. Und trotzdem finde ich schön, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, wo wir mit ihm reden können, auch austauschen können, auch ein gewisses Spannungsfeld da sein kann. Ja, das gehört zum Christsein dazu. Das Christsein, wissen wir alle, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist nicht, dass wir auf Rosen gebettet sind und dass alles glatt läuft. Im Gegenteil. Ich sage manchmal zu Menschen, wenn sie darüber nachdenken, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, ich sage, denk nicht, dass damit dann dein Leben leichter wird. Ist das wirklich so? Ist euer Leben leichter geworden? Ich glaube eher nicht. Weil vorher sind wir mit dem großen, breiten Strom geschwommen und da sind alle in die gleiche Richtung gegangen. Richtig? Und jetzt plötzlich erlebst du eine Kehrtwende in deinem Leben und du folgst Jesus nach und der ist völlig entgegengesetzt zu dem, was der breite Strom macht. Und das ist viel anstrengender, viel schwieriger, mit viel mehr Herausforderungen bestückt. Und deswegen denke ich, können wir sagen, dass das Leben eines Christen mit vielen Herausforderungen verbunden ist, mit vielen Kämpfen auch. Und doch ist es das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben. Und so ging es auch dem Habakuk. Also Habakuk ruft zu Gott, warum tust du nichts? Er versteht nicht, warum Gott nicht eingreift. Es scheint so, als wenn Gott passiv wäre. Er würde nichts machen. Er beschreibt das dann in den nächsten Versen, dass das Volk Gottes, unter dem er wohnte, gottlos lebte. Ja, und er sagt, ja, warum lässt du mich Bosheit sehen? Also er bezieht das so ein bisschen auf sich selbst. Als wenn er jetzt den großen Unterschied macht, vielleicht hat er den gemacht, aber er vergleicht das so ein bisschen mit seiner Person. Aber im Grunde genommen sagt er, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht etwas? Wir leben in einer Welt, die kaputt ist, oder? Und manchmal könnte man sagen, warum greift Gott einfach nicht ein und macht das neu? Könnte man darüber nachdenken. Und dann, das Schöne ist, Gott geht darauf ein und gibt ihm eine Antwort. Aber diese Antwort passt ihm nicht. Die finden wir jetzt in Vers 5, da sagt Gott folgendermaßen zu Habakuk. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen vor ihm selbst aus. Das war die Antwort Gottes. Schon heftig, oder? Er ringt mit Gott, warum tust du nichts? Greif doch ein, veränder die Situation. Und Gott sagt, ich tue schon was, du siehst es gerade nicht. Das ist häufig so. Dass Gott schon an der Arbeit ist, ohne dass wir es sehen. Er war schon im Vorbereiten, aber das, was er jetzt hört, was Habakuk jetzt hört, war nicht das, was er hören wollte. Er wollte, dass das Volk sich bekehrt, umkehrt, Buße tut und es alles wieder schön wird. Aber Gott sagt, ich schicke ein Volk, das nur noch viel schlimmer ist als mein eigenes Volk, um sie zu züchtigen, um sie zurechtzubringen, um sie 70 Jahre, in Jemia können wir das nachlesen, 70 Jahre der Gefangenschaft zu führen. Das war Gottes Idee, Gottes Plan. Und Habakuk konnte damit gar nicht umgehen. Und das ist manchmal auch, glaube ich, in unserem Leben so, dass Gott Dinge anders tut, als wir es erwarten. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was hilft uns da? Und da kommen wir dann zu dem zentralen Gedanken. Ich habe meine Predigt heute so überschrieben mit dem Thema Vertraue Gott in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo du Gott nicht verstehst. Wo die Dinge, die dich sozusagen runterziehen, wo du mit kämpfst, nicht gleich gelöst werden, sondern du sie vielleicht aushalten musst. Vertraue Gott in schwierigen Zeiten. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist die Botschaft. Das hilft. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Aber Habakuk versteht Gottes Handeln nicht. Er ringt. Darum. Und das kann auch in unserem Leben so sein. Und nun ändert er so ein bisschen seine Strategie in Vers 12. Also am Anfang hat er gedacht, ich verstehe nicht, warum Gott nicht eingreift. Also etwas, was er nicht sehen konnte. Jetzt wendet er sich und wendet seine Taktik oder ändert seine Taktik in Vers 12. Das ist jetzt die zweite sozusagen Herausforderung, die er an Gott stellt. Da sagt er nämlich Folgendes in Vers 12 in Kapitel 1. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Er spricht jetzt Gott nicht mehr an in Bezug auf sein Handeln, sondern auf sein Wesen. Das, was er verstehen konnte. Denn er kannte seinen Gott. Er hatte eine Beziehung zu seinem Gott. Und jetzt spricht er Gott an in Bezug auf sein Wesen. Und er sagt, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Andersrum gesagt, das, was du gerade planst, Gott, passt das überhaupt mit deinem Wesen zusammen? Das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, die er an Gott stellt. Und gleichzeitig glaube ich, dass Habakuk schon realisiert oder auch schon verstanden hat, dass das, was Gott tut, im Kern immer richtig sein wird, auch wenn er es nicht versteht. Ja, er fordert ihn raus in Bezug auf seine Heiligkeit, weil er glaubt, dass wenn ein Gott so heilig ist, wie er ist, der Sünde nicht dulden kann, dass er nicht ein gottloseres Volk benutzen kann, um sein Volk zu züchtigen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und doch passt es. Wir werden es gleich sehen, warum. Aber er bezieht jetzt Gottes Wesen mit ein in das Handeln Gottes. Und das ist immer wichtig. Das ist der erste Schritt, glaube ich ganz persönlich. Wenn wir so an der Phase sind, vielleicht bist du heute Morgen in so einer Phase oder du kommst dort hinein. Es ist am Ende die Veränderung oder wo der Prozess stattfindet, wo du das überwinden kannst und im Glauben voranschreiten kannst, fängt immer da an, dass du dich an das Wesen Gottes erinnerst, wer er ist. Auch wenn du nicht alles verstehst. Und ich glaube, das sehen wir auch in dem Dialog, den er mit Gott führt, in Bezug auf sein Wesen, dass da etwas passiert plötzlich. Es passiert eine Veränderung, die dann am Ende zu Kapitel 3 zum Ende führt. Da kommen wir dann noch hin. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, in solchen Phasen, wo wir Gott nicht verstehen, sein Handeln nicht verstehen, oder warum greifst du nicht ein, warum tust du nicht etwas, dass wir uns besinnen an dem, wer er ist. Das ist ganz wichtig. Gott erkennen, ja. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem und der hat gesagt zu mir, aus dem Iran, und der hat zu mir gesagt, du erwartest von mir, dass ich deinem Gott vertraue, aber diesen Gott kenne ich gar nicht. Wie kann ich jemandem vertrauen, den ich nicht kenne? Hat er recht oder nicht? Definitiv hat er recht. Und ich habe gesagt, das ist gut, was du sagst. Und ich gebe dir, ich habe ihm übrigens auch das Buch Habakuk gegeben, habe ich gesagt, weil er auch viele Fragen hat und viel Schwierigkeiten damit hat, mit dem Gedanken Gottes. Aber ich habe ihm ein anderes Buch noch gegeben von J.I. Packer, das heißt Gott erkennen. Das ist ein sehr gutes Buch über das Wesen Gottes, kann ich nur empfehlen. Das gibt es in Deutsch. Und das habe ich ihm zu lesen gesagt, du hast recht. Wie kann ich einem Gott vertrauen, den ich nicht kenne? Ich möchte wissen, an wen ich mein Leben anvertraue. Und jetzt habe ich ihm das Buch gegeben und ich hoffe, dass wir nächste Woche uns treffen können und darüber reden können. Aber das ist auch eine wichtige Frage für uns Christen. Wie gut kennst du deinen Gott? Das ist die Frage. Können wir zurückblicken über das letzte Jahr und sagen, ich habe Gott besser kennengelernt. Ich habe Jesus besser kennengelernt. Er ist mir größer geworden in meinem Leben. Davon hängt so viel ab in unserer Beziehung, wie wir mit ihm leben auch, dass ich ihn besser kennenlerne. Im Daniel heißt es 11:32, die aber ihren Gott kennen, die werden entsprechend handeln. Das ist ein sehr schöner Vers. Die Gott kennen, werden entsprechend handeln. Ja, das gehört sehr eng miteinander verbunden. Und ich glaube, dass viele der Probleme, die wir in unserem Christenleben haben und auch Probleme, die wir im Gemeindeleben haben, ist, weil wir oft Gott nicht verstehen oder nicht kennen oder Gottes Willen nicht richtig verstehen. Ist auch damit verbunden. Versteht ihr, was ich meine? Oder rede ich nur zu mir heute? Ja, versteht ihr? Also dieses Gott erkennen und Habakuk, der ringt mit dem Wesen Gottes, er versucht das in Einklang zu bringen mit dem, was Gott gerade gesagt hat. Und kämpft damit, ringt damit. Und im nächsten Satz sagt er Folgendes, also er sagt, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Fragezeichen steht bei mir. Wir werden, und das ist seine Schlussfolgerung jetzt, das passt eigentlich gar nicht so zusammen, wir werden nicht sterben, Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Merken wir was? In seiner Not bezieht er Gott ein, Gottes Handeln oder Gottes Wesen mit ein und plötzlich verändert sich etwas in seinem Denken. Er sieht, aha, Gott benutzt ein noch gottloseres Volk, obwohl er das nicht alles versteht und die Details jetzt nicht so richtig einordnen kann, sagt er, zur Züchtigung hast du sie bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du dann den Frevler? Schweigen zu. Und hier sehen wir, wie er damit ringt. Ja, es wechselt ständig. Auf der einen Seite sagt er, ja Gott, du, was du tust, ist gut und richtig, und dann aber ich verstehe es nicht. Ja, das ist so, in der Lage befindet sich Habakuk. Und ich glaube, oft sind wir auch in dieser Lage. Dass wir auf der einen Seite Gottes Wesen darin sehen und wissen, auf was er grundsätzlich tut, aber wie er es tut, das können wir nicht zusammenbringen. Und wir hätten es gerne anders, mit Sicherheit. Und das ist das erste Kapitel. Also da sehen wir zwei Fragen, die Habakuk an Gott stellt. Einmal in Bezug auf sein Handeln, warum er nicht eingreift. Und auf der anderen Seite fragt er ihn in Bezug auf sein Wesen. Und indem er das tut, auf das Wesen Gottes eingeht, öffnet sich plötzlich eine neue Perspektive für ihn. Er war immer noch herausfordernd, und das sehen wir auch in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, in Kapitel 2. Auf meine Warte will ich treten. Also er sagt jetzt so, jetzt will ich mal gucken, jetzt habe ich solche klasse Argumente angesetzt. Ja, und jetzt will ich mal sehen, was Gott damit macht. Und ich finde es stark, wie Gott darauf reagiert. Nämlich gar nicht, meines Erachtens. Er geht gar nicht darauf ein, was Habakuk ihm gesagt hat. Denn er stellt sich auf die Warte und sagt, ich will mal Ausschau halten, mal sehen, was jetzt Gott tut. Mit meinen tollen Argumenten. Und dann heißt es im Vers 2, da antwortet mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung auf. Ist das eine gute Antwort? War das die Antwort, die er erwartet hat? Ich glaube nicht. Er hat gedacht, oh, Gott muss jetzt beeindruckt sein mit meinen Argumenten. Machen wir aber nicht. Sondern Gott sagt, was ich gerade gesagt habe, das schreib jetzt mal schön auf, damit es jeder lesen kann. Denn es ist bestimmt, es ist festgelegt. Es wird sich nicht ändern, es wird eintreffen. Was dazu führt, dass Habakuk jetzt realisierte, es gibt keinen Ausweg. Es gibt auch mit meinen Argumenten, werde ich da nicht Gottes Meinung und Gottes Plan umstimmen können. Und das Schöne ist, dass Gott ihm einen Plan mit auf den Weg gibt. Denn das betraf ja auch Habakuk, es betraf Daniel, Nehemia, Jeremia. Ja, viele der Propheten, die werden alle weggeführt, die sehen, wie Jerusalem zerstört wird und 70 Jahre der Gefangenschaft auf sie zukommt. Nehemia kommt dann wieder zurück und baut dann die Mauer und so weiter. Ja, das hat eine große Auswirkung auf das Volk Israel. Aber Gott gibt auch Habakuk und auch uns heute Morgen hier eine Perspektive. Die Welt, in der wir leben, wird nicht besser. Da sind wir, glaube ich, alle von überzeugt, oder? Sie wird immer dunkler, immer schwieriger. Und die Frage, die wir uns dann oft stellen, ist, wie werde ich da überleben? Wie kann ich überleben als Christ? Wie werde ich da durchgehen können, um nicht Schaden zu erleiden? Und die Antwort ist Vers 4. Durch Glauben, heißt es hier, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben, was? Leben. Das ist die Antwort. Die gibt Gott dem Habakuk mit und die gibt Gott dir mit, auch für das kommende Jahr. Und auch mit den Herausforderungen, denen du vielleicht steckst, wo du vielleicht Zweifel hast an Gottes Handeln, an Gottes Wesen, ist der Schlüssel, dass du bei Gott bleibst und ihn umklammerst, so wie Habakuk, an ihm festhältst, auch wenn du deine Fragen hast und deine Nöte hast und denkst, es geht nicht weiter, fordert uns Gott auf, an ihm festzuhalten. Und warum, sehen wir jetzt in Kapitel 2 und 3. Da gibt er uns Gründe, warum das so ist. Und der erste Grund ist der, in Kapitel 2 wird uns das Volk der Chaldäer beschrieben. Ein furchtbares Volk. Also ISIS ist da gar nichts gegen. So brutal. Oder was die Hamas gemacht hat in Israel am 7. Oktober. Ist nichts vergleichbar zu diesem Volk. Das jetzt auf das Volk Israel zuströmt und es überwältigen wird. Das wird hier beschrieben. Aber sie kommen damit nicht weg. Es wird einen Tag des Gerichts geben. Und in diesem Kapitel 2 sehen wir zwei wichtige Hinweise. Der eine Hinweis ist Vers 14. Da heißt es, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Was Gott damit sagen will, ist, dass er hat das letzte Wort und auch die Völker, die so grausam unterwegs sind und die Welt, die gegen Gott und gegen alles, was wofür Gott steht, kämpft, wird eines Tages verlieren. Eigentlich haben sie schon verloren. Aber es wird ein Endgericht geben, wo Gott alles Gottlose, den Teufel, den Tod, die Hölle in die Hölle werfen wird und für immer gebunden sein wird. Und das wird hier in diesem Vers beschrieben. Er gibt Habakuk sozusagen eine Perspektive. Er hat gesagt, das ist nicht das Letzte, sondern das Letzte ist, die Erde wird eines Tages erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes. Und er gibt noch ein zweites, dem Habakuk mit auf den Weg. In Bezug auf die Chaldäer. Er sagt in Vers 20 in Kapitel 2, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Was sagen will, ist, dass Gott in Kontrolle ist. Und dass er keine Fehler macht und dass alles, was er tut, zu seinem Ziel führen wird. Auch dieses Ereignis. Und das sollte uns viel Mut geben, Kraft geben, eine Perspektive für das nächste Jahr, dass wir wissen dürfen, dass Gott an unserer Seite mit uns geht und dass er weiß, was er tut und wir ihm völlig vertrauen dürfen, egal wie schwierig auch die Umstände sein mögen. Die Frage ist nur, glaubst du das? Kannst du diesem Gott wirklich vertrauen? Auch für das kommende Jahr, auch mit den ganzen Herausforderungen, in denen wir alle stecken. Wollen wir Gott umklammern? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und die treffen wir eigentlich streng genommen jeden Tag, sollten wir sie zumindest. Jeden Tag neu treffen. Herr, ich halte an dir fest heute. Egal was kommt, ich bleib bei dir. Und das führt uns jetzt zu Kapitel 3. Und wir sind schon auf der Zielgeraden. Könnt ihr noch? Das führt uns jetzt zu einem Gebet, was Habakuk spricht in Kapitel 3. Und eigentlich müssten wir das ganze Gebet lesen. Das ist sowas von genial. Ein völlig, ich würde nicht sagen völlig veränderter Habakuk. Er hat immer noch in diesem Gebet, was auch ein Lied ist, und das hat man daraus geschlossen, dass es zwischendurch immer Sela heißt und am Ende er auch sagt, in dem Vorsänger auf seinem Saiteninstrumenten. Also eigentlich ist dieses Gebet ein Gesang, das er singt. Er stimmt ein Lied an. Das macht man normalerweise nicht, wenn es einem dreckig geht, oder? Fängst du dann an zu singen? Normalerweise nicht, oder? Das ist eher unnatürlich. Aber als Christ dürfen wir auch in der größten Not singen. Damals, fällt mir so ein, ich war mal öfter mal in Rom, auch im Kolosseum, und da hat man dann so Geschichten gehört, wie die Christen dann den Löwen vorgeworfen sind, den Gladiatoren, und die sind singend sind die da hineingegangen, dem Tod vor Augen. Das ist nicht normal, oder? Aber mit dieser Hoffnung im Herzen, mit diesem Gottvertrauen, mit dem Wissen, wohin ich gehe, kann ich selbst in Stunde des Todes ein Lied singen. Und so macht das Habakuk hier. Er betet, er singt. Es ist immer noch in diesem Gebet viel Fragen drin und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir dürfen unsere Fragen haben. Und wir dürfen sie auch Gott bringen. Nur er geht nicht immer allen auf das, was wir gerne hätten. Damit müssen wir rechnen. Und wisst ihr, in diesem Gebet, wenn ihr das jetzt so lest, wird sehr viel die Größe Gottes betont. Wir haben vorhin vom Psalm 121, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ja, ich schaue zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das tut er hier. Er preist die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, dass er alles geschaffen hat und dass alles ihm untertan ist. Ja, er erinnert sich sozusagen daran, wie groß Gott ist. Das ist immer eine gute Sache, wenn du in solchen Situationen bist, dass du dich erinnerst, wie groß Gott ist. Dass er die Macht hat, Dinge zu verändern, Wunder zu tun. Und wisst ihr, das Ende von diesem Lied ist sowas von genial. Er fängt an in Kapitel 1 mit den Klagen, mit den Fragen, die er hat an Gott und er versteht Gott nicht. Und am Ende dieses Buches, in Kapitel 3, ich lese euch die Verse jetzt mal vor, die sind sehr bekannt. Aber es ist wichtig, dass man den Hintergrund versteht, woher er gerade kommt und was er hier für Aussagen macht. Da heißt es in Vers 17, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Hier beschreibt er sozusagen, was jetzt in den nächsten Jahren auf das Volk Israel zukommt. Sie werden weggeführt, das Land wird zerstört, der Feigenbaum wird nicht mehr ausschlagen, der Weinstock keinen Ertrag, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Also ein ziemlich düsteres Bild, was er hier beschreibt. Aber das kommt jetzt auf sie zu. Warum? Weil sie sich von Gott entfernt haben. Und Gott liebt sein Volk, er liebt auch dich und lässt dich nicht laufen, wenn du auf falschen Wegen unterwegs bist. Das sollten wir immer bedenken. Du bist Gott nicht egal. Wenn du deinen eigenen Bockmist machst, dann sagt er, na, sieh mal zu, wie du wieder klarkommst. Macht Gott nicht. Du bist sein Kind. Er läuft dir nach, er ruft dich zurück, er züchtigt dich, er bringt dich zurecht. Das ist Liebe Gottes. In Praxis. Und hier beschreibt er jetzt so die Situation, was auf sie zukommt. Also ein ziemlich düsteres Bild. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Und jetzt kommt die erstaunliche Wende, die er so beschreibt. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ist das nicht genial? Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Wie geht das denn? Eben hat er noch beschrieben und hat gerungen und hat gesagt, das geht gar nicht. Du kannst doch nicht die Chaldäer rufen. Die sind doch viel schlimmer als wir. Und jetzt sagt er, ich aber will mich freuen. Das ist nicht normal. Aber für einen Christen ist das möglich. Und wo ist der Knackpunkt hier? Was hat er getan? Er sagt, ich aber will mich freuen. Er trifft eine Entscheidung. Obwohl das, was jetzt Gott tut, er gar nicht gut findet, sagt er trotzdem, ich will mich freuen. Und worin liegt seine Freude? Seine Freude liegt in dem Herrn, nicht in den Umständen. Nicht, weil alles glatt läuft, weil es läuft nicht glatt, sondern er freut sich in seinen Gott. Das ist alles, was er braucht. Und das ist alles, was wir brauchen, übrigens auch. Und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf Höhen, auf meine Höhen. Was für eine Wendung in diesem Buch. Er ringt mit Gott, klagt Gott an, Gott geht nicht auf seine Wünsche ein und am Ende sagt er, ich will mich freuen in Gott. Das ist bemerkenswert und ich glaube, das ist etwas, was wir auch für das nächste Jahr mitnehmen dürfen. Der Schlüssel, wie er dahin gekommen ist, ist, dass er Vers 4 in Kapitel 2 in die Praxis umsetzt und sagt, mein Glaube, ich halte an meinen Gott fest und ich will ihm vertrauen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch wenn nicht alle meine Probleme gelöst werden. Ich halte an ihm fest. Und das bewirkt wiederum, dass ich zur Ruhe komme, dass ich mich freuen kann, trotz der Umstände. Wir wissen alle, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn. Manchmal? Alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und das ist eben der Unterschied. Die Frage ist nur heute Morgen an uns. Bin ich bereit, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn manche meiner Nöte nicht gelöst werden, zu sagen, ich aber will mich freuen. Das ist eine Entscheidung. Oder sagst du, ich habe keinen Bock mehr. Ich gebe auf. Und wisst ihr, damit schließe ich jetzt. Wir waren jetzt in der Drogenszene unterwegs und ich war im Bauwagen, habe eine Andacht gehalten über Lukas 5. Kennt ihr die Begebenheit? Da gibt es verschiedene Stellen, aber ich habe darüber gesprochen, dass da vier Männer waren, man geht davon aus, die einen Gelähmten zu Jesus brachten. Und als sie dort ankamen, war die Hütte voll. Könnt ihr euch erinnern? Was haben sie gemacht? Haben gesagt, oh, schlechter Tag heute, wir suchen einen anderen Tag. Wenn es ein bisschen leerer ist. Oh. Sie sind aufs Dach gegangen, haben die Ziegel runtergenommen und haben ihn mitten in den Raum runtergebracht. Mitten in die Versammlung. Also sie haben eine ganze Menge Risiken auf sich genommen, richtig? Ich glaube, der Hausbesitzer war nicht so begeistert vom Loch im Dach. Aber interessant ist, was Jesus dann sagt. Was haben die vier Männer wohl gedacht, was Jesus tun wird? Warum haben sie den Gelähmten zu Jesus gebracht? Damit er gesund wird, klar. Hat er das gemacht? Oh. Was hat Jesus gesagt als ersten Satz? Ja, aber davor gibt es noch einen anderen Satz. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Als er ihren Glauben sah, was ist denn mit dem Gelähmten gewesen? Warum hat er nicht gesagt, als er gelebt oder als er den sein Glauben sah? Wisst ihr, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir vielleicht verzagen. Und wo wir diesen Glauben, wovon wir gerade gesprochen haben, nicht mehr aufbringen können. Wie gut ist es dann, Menschen um uns zu haben, die sagen, hey, komm, lass uns gemeinsam das tun. Lass uns vorangehen. Lass uns dranbleiben. Diese vier Leute, die hatten den Glauben für diesen Mann in dem Moment. Und Jesus sagte, als er ihren Glauben sah, sagte zu ihm, deine Sünden sind vergeben. Die Geschichte geht noch weiter, klar, er wurde gesund, aber das ist eine tolle Geschichte, da sollten wir viel drüber nachdenken. Aber mein Punkt ist hier, wisst ihr, Gemeinde ist eben auch, wo der eine manchmal strauchelt und wo der eine manchmal sagt, ich kann nicht mehr. Wie gut ist es dann, Geschwister zu werden, die sagen, hey, ich gehe mit dir den Weg, oder? Ist das nicht schön? Wo sie den Glauben aufbringen, den du nicht mehr aufbringen kannst. Und das finde ich so schön in dieser Geschichte. Hier waren vier Leute, die den Glauben für diesen Mann hatten. Und Jesus sieht ihren Glauben und die Geschichte geht weiter. Also es kann Momente geben in unserem Leben, wo wir straucheln, wo wir diesen Glauben nicht mehr so fest haben an Gott. Und wie gut ist es dann, Geschwister um uns zu haben, die sagen, hey, komm, bleib dran. Ich gehe mit. Ich helfe dir. Das ist das Schöne an Gemeinschaft. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Hebräer, Kapitel 10. Da habe ich eigentlich gestartet. Also ich habe nicht gleich mit Habakuk angefangen, aber ich habe mit Hebräer 10 angefangen. Und da gibt es einen sehr schönen Vers, den ich uns mitgeben möchte, auch für dieses neue Jahr, was jetzt kommt. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 35, und das möchte ich uns, das sagt Gott dir und mir heute Morgen, so werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das kann passieren, wenn die Wellen über uns einschlagen und die Not so groß wird, dass wir Gott nicht mehr sehen, dass wir Zweifel haben, dass wir sinken wie Petrus. Und hier heißt es so, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Warum nicht? Die eine große Belohnung hat. Und im Korinther heißt es ja, dass die Zeit des Leidens im Vergleich zur Ewigkeit wie was ist? Nichts. Wir denken, oh Mann, ey, schlimmer kann es nicht werden. Aber das ist nur begrenzt. Es wartet auf uns Christen eine Herrlichkeit, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei sein wird, kein Tod mehr sein wird, keine Träne mehr geflossen fließen wird. Und das auf ewig. Ja, kannst du nachher mit mir sprechen. Ich weiß, der Kontext ist ein bisschen anders, aber ich möchte grundsätzlich sagen, uns Mut machen. Die Bibel gibt uns diese Zuversicht und dass wir dranbleiben an Gott, weil er an uns dranbleibt. Ja, und da möchte ich euch Mut machen. Und das vielleicht ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich mache das meistens so, dass ich Gott bitte, einfach mir einen Vers zu geben für das kommende Jahr. So mache ich das immer. Und dann bete ich, ich mache jetzt nicht so, dass ich so hier, ab, das ist er. Sondern ich bete darum, dass Gott mir einen Leitvers gibt für das Jahr. Und das kann ich euch nur empfehlen, weil ich immer wieder an diesem Vers erinnert werde, über das ganze Jahr hinweg. Und oft in Situationen komme, wo ich mich dann sage, ah, das ist genau das, was Gott mir gesagt hat. Ja? Und er weiß ja schon, was das nächste Jahr bringt. Ja? Er weiß schon genau, was alles passiert. Aber zu wissen und sich festzumachen an einem Wort, an dem Wort Gottes und zu sagen, daran halte ich fest. Gott hat mir das gesagt. Ja, er hat uns alles natürlich, die ganze Bibel gesagt. Aber manchmal ist es gut, dass man so einen Vers hat, wo man sagt, okay, ich bitte Gott, dass er mir das, dass er einfach mir einen Vers gibt, der mich begleitet über das Jahr hinweg. So mache ich das. Müsst ihr aber nicht so machen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Vertraue auf Gott in schwierigen Zeiten. Ja, das wollen wir tun. Wir wollen diesen Vers aus Habakuk 2, Vers 4 auch für uns ganz persönlich heute Morgen in Anspruch nehmen. Herr, du kennst unsere Herzen. Du weißt, was mir Not macht, was uns Not macht als Gemeinde. Aber auch jeder Einzelne hier hat Nöte in seinem Leben. Da bin ich sicher. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst durch diesen Vers, dass wir dranbleiben. Dass wir nicht aufgeben, weil du nicht aufgibst. Und dass wir all unsere Sorgen immer wieder zu dir bringen, denn du sorgst für uns. Und dass dein Friede und deine Freude Einkehr hält in unserem Herzen, obwohl die Umstände so schwierig sind und oft bleiben. Hilf uns dabei, Herr. Wir brauchen dich dafür. Und schenke du dazu Gnade, dass wir sagen können wie Habakuk, ich aber will mich freuen in dem Herrn. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.